Blutige Seilfahrt im Warnt, geschrieben von Elke Schwab. Erschienen ist der Kriminalroman im Conte Verlag. Elke Schwab setzt die Kullmann-Reihe mit einem Bergwerkskrimi fort. Passend dazu schließt im Frühjahr 2012 die letzte Saargrube. Aber auch ein Bergwerksmuseum kann ein schauriges Vergnügen werden. Zum Inhalt. Vor den Augen einer Besuchergruppe wird ein Mann an der Seilscheibe des Förderturms im Bergwerk Felsen zerquetscht. Ein Unfall? Die Polizei tippt auf Mord, aber an der Sturheit der Bergleute kommt sie nicht vorbei. Kriminaloberkommissar Greve fährt undercover ein. Früher war er Bergmann. Blutige Seilfahrt im Warnt von Elke Schwab. Greve schaute die jungen Männer einzeln an und stellte fest, dass er sich in dieser Gruppe ganz unbefangen geben konnte. Diese Lehrlinge waren zum ersten Mal unter Tage und würden nicht feststellen, wenn ihm ein Fehler unterlief. Erleichtert drückte er die Klinke an der alten Eisentür herunter, um sie zu öffnen. Doch die Tür gab nicht nach. Sie war verschlossen.
»Hat einer von euch den Schlüssel dazu?«
fragte er. Kopfschütteln war die Antwort.
»Sollen wir die Tür etwa mit zumauern?«
»Keine Ahnung. Der Steiger hat von einem Querschlag gesprochen,«
erinnerte der junge Mann, der sich als Kevin vorgestellt hatte.
»Vielleicht ist dort der Schlüssel.«
Greve ging einige Meter weiter, bis er zu seiner rechten Seite auf den besagten Gang traf. Dort lagerte alles, was sie zum Mauern benötigten, aber kein Schlüssel zur Tür. Kevin rüttelte an der unnachgiebigen Tür und fragte,
»Was ist eigentlich dahinter, dass wir einfach zumauern sollen? Laut Schorsch eine Gezehekammer,«
antwortete Greve.
»Und warum sollen wir diese Kammer für immer verschließen?«
Greve zuckte mit den Schultern. Er wusste es selbst nicht.
»Steht sie unter Wasser, weil sie so lange nicht mehr benutzt wurde?«
fragte der andere, der sich als Bruno vorgestellt hatte.
»Das kann nicht sein,«
widersprach Greve.
»Das Wasser wäre unter der Tür durchgelaufen. Also gibt es keinen Grund, diese Kammer zuzumauern.«
»Möglicherweise doch,«
meinte Greve.
»Es könnte sein, dass sie einstürzt, wenn die Stahlrundstützen dem Gebirgsdruck nachgeben. Und wenn dort noch Material gelagert wird, das wir brauchen könnten?«
zweifelte Kevin weiter.
»Das glaube ich nicht, wenn diese Kammer schon seit so langer Zeit verschlossen ist,«
konterte Greve.
»Schauen wir trotzdem nach, was sich hinter dieser Tür verbirgt?«
Greve kam Remarks Auftrag ebenfalls merkwürdig vor. Vor allem der Zeitpunkt, zu dem diese Gezehekammer einfach zugemauert werden sollte, ein Raum, für den sich angeblich jahrelang niemand interessiert hatte. Das klang rätselhaft. Und doch zögerte er. Schon gleich am ersten Tag aufzufallen, wäre nicht die beste Lösung.
»Wie sollen wir das anstellen?«
fragte Kevin.
»Ohne Schlüssel.«
Die jungen Männer hatten Greves Zögern nicht bemerkt.
»Ich gehe den Schlüssel holen,«
schlug Bruno vor.
»Und wie? Der kann nur beim Steiger sein, und der rückt ihn bestimmt nicht raus, sonst hätte er es schon getan. Vielleicht hat er es einfach nur vergessen. Blödsinn, der wollte ihn uns nicht geben. Du meinst, wir sollen nicht wissen, was in dieser Gezehekammer ist? Hört mal zu,«
mischte sich Greve in das Geplänkel ein. Die beiden schauten ihn erwartungsvoll an.
»Schaut mal nach oben,«
wies er die jungen Männer an. Sie richteten ihre Blicke an die Firste und sahen dort einen roten Punkt.
»Das ist ein Polygonpunkt,«
erklärte Greve.
»Wir wissen, was das ist,«
meinte Kevin schlau.
»Dann wisst ihr auch, was das zu bedeuten hat.«
Verdutzt schauten die Auszubildenden Greve an und schüttelten die Köpfe.
»Ein Polygonpunkt ist ein Richtungspunkt, was bedeutet, dass hier wohl mal eine Strecke vorangetrieben wurde.«
Alle starrten auf die eiserne Tür.
»Also befindet sich hinter dieser Tür keine Gezehekammer, sondern eine Strecke, die nicht weiter vorangetrieben wurde.«
Die jungen Männer staunten.
»Das ist ja nicht zu fassen,« stöhnte Kevin.
»Es ist natürlich möglich, dass diese Strecke später als Gezehekammer genutzt wurde,«
erklärte Greve weiter.
»Aber das macht es für uns noch viel interessanter herauszufinden, was sich wirklich hinter dieser Tür befindet,«
beharrte Kevin.
Nur, wie kriegen wir sie auf?«
zweifelte Bruno.
»Wie wäre es hiermit?«
Greve zeigte auf das Brecheisen, das er aus dem Querschlag mitgenommen.
»Wir brechen die Tür auf, schauen uns an, was sich dahinter verbirgt und mauern sie hinterher zusammen mit der alten Eisentür zu. Dann merkt keiner, dass wir uns Schorschs Anweisungen widersetzt haben.«
Die Augen der jungen Männer leuchteten. Kuhlmann war es, der die betretene Stille beendete. Mit einem Räuspern begann er zu sprechen.
»Du sagtest, dass du auf das Grubenunglück aus dem Jahr 1999 zu sprechen kommen wirst.«
Schnurr nickte und überlegte eine Weile, bis er endlich sagte,
»Ein Grubenunglück würde normalerweise keine intensivere Untersuchung notwendig machen. Was mich an diesem Fall stört, sind die beiden Männer, die angeblich ebenfalls verunglückt sind, aber niemals gefunden wurden.« »Du sprichst von Karl Fechter und Winfried Bode?«
hakte Kuhlmann nach.
»Genau. Ich habe damals alles überprüft, auch die Sprengsätze, die für das Vorantreiben der Stollen gelagert waren. Ebenso Georg Remmark, den damaligen Sprengbeauftragten. Aber es gab keine Auffälligkeiten. Auch in den Trümmern wurde nichts gefunden, was auf eine Sprengung hingewiesen hätte. Aber was hatten diese beiden Männer dort zu suchen? Zu einer Zeit, als ihre Schicht schon lange beendet war?«
fragte Schnurr.
»Damals erklärte man mir, dass Fechter sich angeblich auch mit anderen Steigern ausgetauscht habe. Er sei öfter bei anderen Partien gewesen, um die Männer dort bei ihrer Arbeit zu begleiten.«
erklärte Kuhlmann das Ergebnis seiner damaligen Recherche.
»Und ich war damals in Sachen Bergbau genauso schlau wie du jetzt. Ich ging davon aus, dass diese Aussagen korrekt sind.« »Klingt trotzdem hanebüchen«,
gab Schnurr zu verstehen.
»Durch Greve wissen wir, dass es nicht üblich für einen Steiger ist, sich anderen Partien anzuschließen. Ein Steiger hat Interesse daran, die Leistung seiner eigenen Mannschaft voranzutreiben.«
Kuhlmann nickte, sagte aber nichts dazu. Schnurr fuhr sich über sein rasiertes Kinn und erklärte,
»Ich habe mit Arthur Hollinger, dem Touristenführer des Erlebnisbergwerkes Felsen, einen Termin vereinbart. Er hat damals unter Tage gearbeitet, war sogar Partiemann gewesen. Deshalb will ich mit ihm über den Unfall sprechen, weil ich glaube, dass er uns interessante Einzelheiten erzählen kann.« »Hat er gefragt, warum du dich so für diesen Unfall interessierst?«
fragte Kuhlmann.
»Nein, ich habe nur einen Termin für eine Führung durch das Erlebnisbergwerk vereinbart. Das ist ebenerdig in einen Berg hineingebaut und das traue ich mir zu. Welche Fragen ich ihm dann stellen werde, wird er noch merken.« »Da komme ich mit.«
Kuhlmanns Augen leuchteten.
»Dieses Erlebnisbergwerk interessiert mich schon lange. Also fahren wir los.«
»Und was mache ich?« fragte Anke. Schnurr schaute sie verdutzt an und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Ich hätte eine Idee, was Anke in der Zwischenzeit machen könnte«,
mischte sich Kuhlmann ein.
»Und das wäre? Sie kann nach Karl Fechters Sohn suchen. Er heißt Tim und müsste heute Mitte oder Ende 20 sein.« »Gute Idee«,
rief Schnurr und war bereits im Flur und auf dem Weg zum Fahrstuhl, so daß Kuhlmann Mühe hatte, ihm zu folgen. Am Aufzug holte er ihn ein. Der Weg zum Erlebnisbergwerk Felsen führte über die Stadtautobahn in Richtung Klarental. Als sie die Autobahn verließen, fiel ihr Blick auf die beiden Fördertürme des ehemaligen Bergwerks Luisenthal. Diese Grube war durch das schwerste Grubenunglück in der saarländischen Geschichte bekannt geworden. Obwohl diese Tragödie schon lange zurücklag, blieb sie den Menschen immer noch sehr lebhaft im Gedächtnis. Im Jahr 1962 waren dort 299 Bergleute gestorben.
»Grubenunglücke passieren«,
meinte Kuhlmann leise.
»Ich werde deine Arbeit bestimmt nicht anzweifeln«,
erklärte Schnurr.
»Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen.« »Und warum glaubst du, dass der Todesfall von letzter Woche mit dem Unglück vor 11 Jahren zusammenhängt?«
Schnurr steuerte den Wagen durch ein Waldstück. Er überlegte eine Weile, bis er sagte,
»Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Da sind Fakten, die du damals noch nicht auf dem Tisch hattest. Im heutigen Zusammenhang sehen sie ganz anders aus. Erstens wissen wir, dass die beiden Männer, Karl Fechter und Winfried Bode, bis heute nicht aufgetaucht sind. Hinzu kommt, dass Georg Remmark anschließend den Posten als Steiger übernehmen konnte. Das wusste ich damals auch schon,
gab Kuhlmann zurück.
Ich hatte wirklich jeden Sprengsatz nachzählen lassen, in der Hoffnung, dass einer abhanden gekommen war, aber nichts dergleichen. Außerdem hatte ich die Unglücksstelle nach Resten einer Sprengladung untersuchen lassen. Das Unglück ist es nicht allein. Hinzu kommen die vielen Todesfälle immer im Abstand von 2 Jahren und jedes Mal als Unfall abgehakt. Wäre Peter Dämpler nicht auf so spektakuläre Art und Weise zu Tode gekommen, würde dieses mysteriöse Sterben unter Tage weitergehen.
Sie erreichten die Grube Felsen, bogen links ab und parkten den Wagen vor der Kaffeeküche.
Hau ruck, hau ruck, hau ruck!
Bei jedem weiteren Versuch, die Tür mit der Brechstange aufzubrechen, spornten sich die Männer aufs Neue an. Die Tür schien unnachgiebig. Erschöpft verschnauften sie eine Weile, bis Greve sie aufforderte, weiterzumachen. Sein schlechtes Gewissen trieb ihn ständig dazu an, nachzusehen, ob sie jemand beobachtete. Aber sie waren in diesem Streckenteil ganz für sich allein. Wieder legten sie mit einem
»Hau ruck!«
los. Endlich gelang es ihnen. Knirschend und quietschend öffnete sich die schwere Tür. Aufgeregt plapperten alle durcheinander, bis Greve sie zur Stille ermahnte.
»Wollt ihr, dass jemand mitbekommt, was wir hier tun?« »Hier ist doch niemand. Wer soll uns hier schon ertappen?«
fragte Kevin. Seine Augen blitzten vor Neugier. Greve stimmte ihm zu. Auch seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Alle starrten ihn fragend an, was er nun tun wollte. Die Entscheidung lag also letztendlich bei ihm. Wohl fühlte sich Greve dabei nicht. Trotzdem gab er nach und zog die Tür ganz weit auf, so dass sie hineinschauen konnten. Sie wussten nicht, was sie erwartet hatten, auf keinen Fall das, was vor ihnen lag. Im Abstand von 1 Meter eine weitere Tür aus massivem Holz. Verwirrt schauten sie sich an, bis Greve vortrat und versuchte, die Holztür zu öffnen. Doch auch diese war verschlossen. Er wollte gerade diese verbotene Expedition beenden, als er sah, dass die beiden Riegel dieser Tür auf der Außenseite lagen. Vorsichtig schob er sie zurück und zog die Tür auf. Die Innenseite war voller tiefer Krater, als sei sie mit einem Pickel bearbeitet worden. Ein mulmiges Gefühl überkam Greve. Diese Spuren wirkten wie von Menschenhand erzeugt und nicht durch heruntergefallenes Geröll. Was war hier geschehen? Der Gang, der sich hinter dieser Tür erstreckte, war niedrig. Das Gewölbe hatte sich weit heruntergesenkt. Sie mussten sich bücken, um weiter hineinschauen zu können.
»Seht ihr, das Gebirge hat die TH-Bögen heruntergedrückt«,
erklärte Greve. Alte, teilweise verborgene Eisengitter hielten die Gesteinsmassen zurück, die sich bedrohlich durch die Zwischenräume drängen wollten.
»Vielleicht war die Kammer deshalb verriegelt.«
Die herabhängende Decke sah gefährlich aus, was Unentschlossenheit unter den Auszubildenden auslöste. Auch Greve spürte Beklemmung bei dem Gedanken, dort hineinzugehen. Doch jetzt waren sie schon so weit gegangen, jetzt wollte er nicht einfach die Tür wieder schließen. In seinem Hinterkopf nagte die Frage, warum Remmack ausgerechnet jetzt von ihnen verlangte, eine angebliche gezähe Kammer mit Samttür zuzumauern und sie somit für immer zu verschließen. Die Spuren auf der Innenseite der Holztür verstärkten seine Zweifel noch zusätzlich. Sie betraten die Kaffeeküche. Laute Stimmen polterten durch den kahlen Raum. Hinter der Theke wurde Wurst und Fleisch verkauft. Kuhlmann und Schnur mussten nicht lange suchen. Am Tisch in der hinteren Ecke saß Arthur Hollinger und biss gerade genüsslich in einen Lyoner weg. Vor ihm lag die Saarbrücker Zeitung aufgeschlagen. Sie gesellten sich zu ihm. Überrascht schaute er von der Zeitung auf. Mit vollem Mund fragte er in Kuhlmanns Richtung,
»Kann es sein, dass wir uns kennen?« »Guten Appetit«,
meinte Kuhlmann nur dazu.
»Ich warte lieber, bis Ihr Mund wieder leer ist.«
Hollinger spülte alles mit einem Schluck Kaffee herunter und reagierte gereizt.
»Das ist mein Bergmannsfrühstück. Ich gehe hier nicht eher weg, bis ich alles aufgegessen habe. Soll mir recht sein.«
Schnurr besorgte 2 Tassen Kaffee für sich und seinen ehemaligen Vorgesetzten, der sich inzwischen neben Hollinger niedergelassen hatte.
»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet«,
erinnerte der Bergmann.
»Ja, wir kennen uns«,
antwortete Kullmann.
»Ich habe hier vor 11 Jahren ermittelt, als das Unglück passiert ist.«
Hollingers Miene verdüsterte sich. Er stand auf und brachte das Geschirr zur Theke. In dieser Zeit gelang es Kullmann, einen Blick auf das aufgeschlagene Blatt der Zeitung zu werfen. Es überraschte ihn nicht, dass Hollinger einen Bericht über den Bergbau las. Als der massige Mann zurückkehrte, meinte er,
»Ich dachte, ich soll Ihnen das Erlebnisbergwerk zeigen.« »Deshalb sind wir hier«,
antwortete Schnurr.
»Sie haben Glück, dass Sie es noch sehen können«,
murrte Hollinger mit einem Fingerzeig auf die Zeitung.
»Inzwischen ist es nämlich von den Politikern beschlossene Sache, dass das Erlebnisbergwerk im Jahr 2012 verfüllt werden soll.« »Was heißt das?«,
fragte Kullmann.
»Das heißt, dass die Stollen einfach mit Beton zugeschüttet werden und nichts mehr davon übrig bleibt.«
Das klang nicht gut. Hollinger verließ mit schnellen Schritten die Kaffeeküche, überquerte den großen Platz und hielt an einer Kammer an, in der Helme, Kopflampen und Grubenjacken für die Touristen bereitlagen.
»Hier, bedienen Sie sich«,
forderte er barsch auf.
»Ohne diese Sachen dürfen Sie nicht reingehen.«
Nachdem Schnurr und Kullmann ausgerüstet waren, traten sie auf den gegenüberliegenden Berg zu. Ein mit rotem Backstein gemauerter Eingang zog ihre Blicke auf sich. Darüber stand in großen Buchstaben »Erlebnisbergwerk Felsen«, und darunter befand sich ein gusseisernes Tor, das Hollinger mit einem Schlüssel aufsperrte. Dahinter öffnete sich eine Stahltür mit lautem Zischen automatisch, und schon befanden sie sich in der nachgebauten Welt des Bergbaus. Staunend folgten sie dem Bergmann, der ihnen gerade erklärte, dass sie sich auf der 3. Sohle befanden, wobei die Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Sohlen im Erlebnisbergwerk wesentlich geringer seien als die in der echten Grube. Weiterhin berichtete er von den verschiedenen Epochen, denen die stählernen Stützrundbögen entstammten, die eindeutig unterschiedliche Bauweisen aufwiesen. Knapp unter der Decke befanden sich schwarze Wannen, die Kullmanns Aufmerksamkeit auf sich zogen.
»Was ist das?«,
fragte er. Hollinger bremste ab und erklärte,
»Diese Behälter bestehen aus Plastik und sind voller Wasser. Sollte mal eine Explosion unter Tage ausgelöst werden, platzen die Behälter und das Wasser löscht die Feuer bzw. bindet den Staub. Eine einfache, aber effektive Lösung.«
Kullmann staunte.
»Hier befinden wir uns an einem Blindschacht«, erklärte er. »Das bedeutet, dass dieser Schacht nur unter Tage verschiedene Sohlen verbindet, aber nicht über Tage führt.«
Vor ihnen befand sich ein Personenförderkorb, der deutlich kleiner war als der, mit dem Schnurr in die Tiefe gefahren war.
»Kann der Korb gefahren werden?«,
fragte Kullmann.
»Ja, hier ist alles voll funktionstüchtig.«
Sie gingen weiter.
»Außerdem haben wir hier einen sogenannten Wetterberg, der für die Bewetterung unter Tage sorgt.« »Das ist wirklich genauso wie unter Tage«,
stellte Kullmann staunend fest.
»Und so ein Juwel wollen die Politiker zuschütten?«
Hollinger brummte.
»Die einzige Chance, die wir haben, ist, einen Sponsor zu finden. Für jeden Scheiß haben die Politiker Geld, nur nicht für uns. Sie haben noch 2 Jahre Zeit«,
sprach Kullmann weiter.
»In der Zeit findet sich bestimmt jemand. Wir sind ja auch nicht untätig«,
murrte Hollinger.
»Schon morgen habe ich einen Führungstermin mit einem potenziellen Sponsor vereinbart. Mal sehen, was dabei herauskommt.« »Und dieses Bergwerk ist haargenau einem echten Bergwerk unter Tage nachgebaut worden?«,
hakte Kullmann nochmal nach, weil ihm gerade ein Gedanke durch den Kopf schoss.
»Bis auf den Unterschied, dass die Abstände zwischen den Sohlen geringer sind. Aber ansonsten stimmen hier alle Verhältnisse ganz genau. Dann können Sie uns bestimmt erklären, in welcher Situation das damalige Unglück passiert ist. Hier ist es nicht passiert.« »Das weiß ich. Aber diese detailgenaue Nachbereitung macht es Ihnen doch möglich, uns einen übereinstimmenden Ort und die Zusammenhänge des Unglücks bildlich zu veranschaulichen«,
drängte Kullmann. Hollinger
zog seinen Helm aus und kratzte sich am Kopf. Dann meinte er,
»Okay, ich verstehe.«
Er ging mit schnellen Schritten los und steuerte einen schmalen Gang an, dessen Boden plötzlich nicht mehr betoniert war.
»Hier ist eine Kopfstrecke«,
sagte er.
»Die befindet sich oben am Streb, wo die Kohle abgebaut wird. Der Streb ist genauso ansteigend, wie das Flöz im Gestein liegt. Hier haben wir einen Winkel von 20 Gun.«
»Gun?«
fragten Kuhlmann und Schnur wie aus einem Mund.
»Das bedeutet nichts anderes als Grad. 100 Gun sind 90 Grad. Der Begriff Gun wird nun mal im Bergbau angewendet.«
Sie begannen, durch einen schmalen Gang in die Tiefe zu klettern. Rechts standen stählerne Geräte, die wie hydraulische Stützen aussahen. Dazu erklärte Hollinger,
»Das sind die Schilde. Sie stützen den Bereich ab, in dem die Kameraden die Kohle abbauen. Was zurückbleibt, ist der alte Mann. Ich weiß«,
meinte Kuhlmann naserümpfend. Am unteren Ende stießen sie auf eine Maschine, deren Anfang und Ende sich wie zackenartige Schrauben wanden.
»Das ist der Walzenschrämlader, der die Kohle aus der Wand schrämmt.«
Hollinger drückte einige Knöpfe, dann begann diese Maschine unter lautem Getöse zu laufen. Anschließend stiegen sie einige Stufen über eine stählerne Treppe hinab, bis sie wieder auf unbefestigtem Boden standen. Dort befanden sich Stahlstützen in unregelmäßigen Abständen.
»Jetzt sind wir in der Fußstrecke. Während die Kohle abgebaut wird und die Schilde hinterherrücken, müssen gleichzeitig auch die Kopf- und Fußstrecke mitwandern. Die wird durch diese Senkstützen gesichert«,
erklärte Hollinger.
»Durch den ständigen Abbau der Kohle entsteht auf die Begleitstrecken ein höherer Druck, weshalb hier zusätzliche Senkstützen angebracht werden müssen.«
Kuhlmann und Schnur nickten.
»Und an genau so einer Fußstrecke ist das Unglück damals passiert.«
Endlich war es heraus. Kuhlmann verstand es in diesem Augenblick wesentlich besser als damals, als er in dem Fall ermitteln sollte. Damals war er nicht auf die Idee gekommen, sich alles im Erlebnisbergwerk erklären zu lassen. Schnur schien nicht sonderlich beeindruckt, denn er fragte,
»Und wie war es möglich, alle 8 Männer aus der dafür zuständigen Partie zu finden, aber weder Karl Fechtner noch Winfried Bode?« »Ich war damals Drittelsteiger beim Reviersteiger Fechter«,
antwortete Hollinger unfreundlich.
»Aber leider kann ich nicht sagen, was unser Steiger in seiner Freizeit gemacht hat. Wenn er tatsächlich zu dieser Partie gegangen ist, dann hatte er einfach Pech gehabt. Und warum ihn und seinen Freund Winibo niemand gefunden hat, kann ich nicht erklären. Wir Bergleute haben uns nicht an der Suche beteiligen dürfen. Das macht bei uns die Grubenwehr.« »Sie waren damals Drittelsteiger?«
horchte Kuhlmann auf.
»Ja, warum wurde nach Fechters Verschwinden Georg Remmark Reviersteiger? Sie wären doch an der Reihe gewesen.« »Ich war für den Posten damals schon zu alt. Ich bin nach dem Unglück nicht mehr lange unter Tage gefahren.« »Also war die Hierarchie unter Ihnen schon lange geklärt, bevor das Unglück geschah?«
Der Gang war so niedrig, dass Greve nur auf Händen und Füßen hindurchkriechen konnte. Hinter sich hörte er das Schnaufen der beiden jungen Männer, die ihm folgten. Hoffentlich würden sie nicht bereuen, was sie jetzt taten. Sand rieselte direkt vor seinen Augen auf den Boden. Er versuchte es zu ignorieren. Und doch rumorte die Frage in ihm, wie lange die alten TH-Bögen das bedrohlich herabhängende Gebirge noch stützen konnten. Der Gang führte schnurgerade aus. Der Lichtkegel seines Helms sprang hektisch hin und her. In dem diffusen Licht sah alles unruhig aus. Schatten bewegten sich, kamen auf ihn zu. Doch sobald er seinen Kopf ruhig hielt, stellten sie sich als Täuschung heraus. Deshalb war es für Greve unmöglich, etwas zu erkennen, was weiter als 2 Meter vor ihm lag. Dahinter versank alles in undurchdringlicher Schwärze. Auch konnte er seine Lampe nicht vom Gürtel entfernen, weil er beide Hände zur Fortbewegung brauchte. Seine Beklemmung wuchs, je enger der finstere Gang wurde. Neben der Sicht glaubte er, dass auch sämtliche Geräusche verschluckt wurden. Er fühlte sich plötzlich mutterseelenallein in diesem Höllenschlund. Mit zitternden Händen und Beinen kroch er weiter, bis er einen kalten Hauch auf seinem Gesicht spürte. Er zuckte zusammen.
Gänsehaut fuhr über seinen Körper. Unwillkürlich schnappte er nach Luft. Was hatte ihn berührt? Von den Lehrlingen vernahm er nicht die geringste Reaktion. Waren sie überhaupt noch da? Dann sah er etwas, das ihn erschrocken innehalten ließ.
»Was ist?« hörte er Kevin dicht hinter sich fragen.
»Hier ist etwas oberfaul«, meinte Greve nur.
»Was denn?«
Greve zeigte auf heruntergebrochenes Geröll, das sich wie ein schwarzer Berg vor ihnen auftürmte und das Weiterklettern fast unmöglich machte. Mehr konnten sie nicht sehen, weil alles von der totalen Finsternis verschluckt wurde. Nun zog Greve endlich seine Kopflampe vom Helm und richtete den hellen Lichtstrahl direkt darauf. Da erst erkannten sie es. Die Wand war eingebrochen. Dahinter lag ein weiterer Gang, der wesentlich älter, enger und schwärzer aussah. Er führte steil nach oben. Greve ahnte, dass der kalte Hauch in seinem Gesicht von der Luftzufuhr aus diesem Gang gekommen war. Sie kletterten über die heruntergebrochenen Steine und landeten an einer Stelle, die ihnen wesentlich mehr Platz bot. Trotzdem mussten sie sich auch dort gebückt bewegen, weil die Decke sehr niedrig hing. Greve schwenkte das Licht seiner Lampe langsam herum, bis er auf etwas stieß, was ihm bekannt vorkam.
»Schaut mal hier!«
Zwischen dem Geröll konnten sie mehrere Stahlstützen ausmachen. Auch ein nur teilweise verschütteter Durchgang erstreckte sich vor ihnen.
»Was ist das?«
fragte Bruno atemlos, nachdem er sich zwischen Kevin und Greve vorgearbeitet hatte.
»Das sieht wie ein verlassener Strieb aus«,
antwortete Greve.
»Das könnten alte Hydraulikstützen sein.«
»Scheiße!«
fluchte plötzlich Kevin hinter ihnen. Erschrocken drehten sich Bruno und Greve um und sahen, wie er ganz aufgebracht einige Steine zur Seite schob.
»Was ist das?«
Nun ging Kevins Stimme in ein Kreischen über.
»Was ist was?«
Greve und Bruno drängten sich zu der Stelle, auf die Kevin mit Panik in den Augen zeigte. Es dauerte eine Weile, bis Greve begriff, was dort zwischen den Steinen hervorlugte. Dreckiger Stoff einer Bergmannskluft. Erschrocken riss er die Augen auf und meinte,
»Das sieht nicht gut aus. Was machen wir jetzt?«
fragte Bruno.
»Wir sollten uns vergewissern, dass wir uns nicht täuschen«,
meinte Greve. Mit vereinten Kräften schoben sie weitere Steine zur Seite, bis es ihnen gelang, eine größere Fläche des Stoffs freizulegen. Er hatte die Farbe des Gerölls angenommen, das darauf gelegen hatte, weshalb sie ihn kaum von den Steinen unterscheiden konnten. Von einer unheimlichen Vorahnung getrieben, räumten sie nun auch die schweren Steine weg, um endlich Gewissheit zu bekommen, was sie da entdeckt hatten. Etwas Ledriges kam zum Vorschein, braun und welk. Sie starrten darauf, ahnten etwas, wollten es aber nicht wahrhaben. Wie mechanisch räumten sie weiter, bis sich ein verbeulter Helm abzeichnete. Das Entsetzen stand in ihren Gesichtern, als sie die braune, ledrige Masse darunter als Gesicht erkannten. Der geöffnete Mund und die herausstehenden Zähne ließen keinen Zweifel daran. Vor ihnen lag ein toter Bergmann.